Also nun ist heute Abend dran, die Nacht ist vorgerückt. Ja, dann auch lesen. Ich möchte aber beginnen mit einem Zitat, das von Johann Christoph Blumhardt stammt. Der hat gelebt von 1805 bis 1880, also der Ältere. Dieser Blumhardt hat sich mit dem prophetischen Wort beschäftigt. Und wohl deshalb war er in der Lage, dieses eigenartige und ich möchte auch sagen klarsichtige, um nicht zu sagen hellsichtige Wort zu geben, einen Einblick und Durchblick. Ein Wort, das zunächst überrascht. Deshalb habe ich auch gesagt eigenartig. Er hat gesagt, ehe das Ende der Welt kommt, ist mit der Welt nichts anzufangen. Nun, das scheint da ein glatter Widerspruch zu sein. Die Sache mit ehe das Ende der Welt, das mit der Welt habe ich eingefügt. Ehe das Ende kommt, ist mit der Welt nichts anzufangen. Ich meine, da ist schon deutlich, dass Blumhardt nicht gemeint haben kann, Ende ist das totale Aus. Das hat er nicht gemeint. Sondern er hat gewusst, dass nach Gottes Ratschluss und Plan Etappen vorhanden sind, die festgestellt werden können und sollen, in denen manches möglich, manches auch nicht möglich ist, von daher auch bestimmte Zielsetzungen zu sehen sind und zu setzen sind, und dass man nicht einfach alles immer und überall machen und tun kann. Ehe das Ende kommt, ist mit der Welt nichts anzufangen. Das schließt ja in sich, dass offensichtlich danach mit der Welt etwas anzufangen ist. Wer damit etwas anfangen kann und soll, das hat er nicht gesagt in diesem Wort. Er hat aber gesagt, dass es, weil jetzt mit der Welt nichts anzufangen ist, nicht möglich sein wird, die Welt jetzt zu bekehren. Das war die praktische Konsequenz seiner Sicht. Glaubet nie, dass wir die Welt bekehren vor dem Tag Jesu Christi, Blumhardt. Und mit dem Tag Jesu Christi hat er ja bereits schon die nächste Phase eingeläutet. Jetzt ist mit der Welt nichts anzufangen. Nun könnte das sehr schnell zu Kurzschlüssen führen, in der Weise, dass man sagt, na bitteschön, hören wir auf mit Evangelisieren, hören wir auf mit Predigen, La Haye soll zumachen, alles Schluss, mit der Welt ist ja nichts anzufangen, Punkt. Blumhardt hat diesen Kurzschluss nicht gehabt. Er hat gesagt, dass wir, und damit sind alle Christen angesprochen, einstweilen bis zu dem Tag Jesu Christi Tautröpfchen sind, in denen das Licht Jesu Christi sich widerspiegelt, in den Tautröpfchen in uns, damit in der Welt ein bisschen leuchtet, ein bisschen heller wird. Der Apostel Paulus hat diese Aussage, jetzt ist mit der Welt nichts anzufangen, in einen anderen Begriff gefasst. Und den finden wir in Römer 13. Da heißt es in Vers 12, die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist genaht. Darum lasset uns ablegen die Werke der Finsternis. Ich will, das ist das entscheidende Wort jetzt, aber ich will jetzt den Zusammenhang lesen und fange jetzt bei Vers 11 an. Und das lasset uns tun, nämlich in der Liebe den Glauben praktisch werden lassen. Das ist das, was dort in der Römerstelle vorausgeht. Das lasset uns tun als solche, die die Zeit verstehen. Soll ich sagen, die wissen, wie viel Uhr es geschlagen hat. Dass nämlich die Stunde für uns schon da ist, aus dem Schlafe aufzuwachen. Für uns die Stunde schon da ist, aus dem Schlafe aufzuwachen. Paulus schreibt das an Christen. Denn jetzt ist uns die Rettung näher als zu der Zeit, in der wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist genaht. Darum lasset uns ablegen die Werke der Finsternis, anziehen aber die Waffen des Lichtes. Lasset uns ehrbar wandeln als am Tage, nicht in Schmausereien und Trinkgelagen, nicht in Buhlereien und Ausschweifungen, nicht in Streit und Eifersucht, sondern siehet an den Herrn Jesus Christus und pflege das Fleisch nicht so, dass Begierden erwachsen. Ich habe nach der Zürcher Übersetzung gelesen. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist genaht. Der Apostel Paulus fasst mit dem Begriff Nacht das zusammen, was Blumhardt so ausgedrückt hat, jetzt ist mit der Welt nichts anzufangen. Jetzt ist Nachtzeit. Das gilt auch, wenn die Menschheit dabei ist, mit grandiosen, heroischen Versuchen das Licht in dieser Welt aufgehen zu lassen. Bis dahin, dass das Ziel, eine neue Weltordnung zu schaffen, nicht etwa abgeschrieben ist, seitdem Bush nicht mehr Präsident ist. Der hat es ja in Verbindung mit dem Golfkrieg damals ja angekündigt. Dieses Ziel ist nicht vom Tisch. Glauben wir es ja nicht. Das ist das, was eigentlich die Menschheit erreichen möchte. Und das heißt doch im Grunde genommen, wir schaffen selber das Licht in dieser Welt. Das heißt es. Oder soll ich so sagen? Wir machen die Nacht zum Tage. Da müssen wir klipp und klar sagen, das wird nicht gelingen. Wenn es der Mensch selber schaffen will. Nun, die Sache mit der Nacht. Was ist unter Nacht zu verstehen, so wie das Paulus hier verwendet? Es gibt ein anderes Wort, das hat Jesus gesagt. Wir finden das im Johannesevangelium, Kapitel 9, Vers 4. Im Zusammenhang mit der Heilung des Blindgeborenen. Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern die Werke Gottes sollen an ihm offenbar werden. Die Jünger haben ja gefragt, auf wen ist denn da diese Blindheit zurückzuführen, dieser Blindgeborene, da muss doch irgendwie eine Verschuldung vorliegen. Wir Menschen fragen immer sehr schnell nach der schuldhaften Ursache. Das ist ja nicht immer falsch, aber manchmal ist es falsch, wenn man es immer tut. Und da sagt Jesus, weder dieser noch die Eltern haben gesündigt, sondern dass die Werke Gottes offenbart werden sollen. Jesus schaut nicht zurück, sondern er schaut auf das Ziel, das was bei dem Ganzen jetzt herauskommen soll. Wir müssen die Werke dessen, der mich gesandt hat, wirken, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Hier verwendet Jesus auch den Begriff Nacht. Ist diese Nacht eingetreten? Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. In einem anderen Zusammenhang ist ja dieses Wort von der Macht auch verwendet, auf den die Nacht wird kommen. Dieses Lied, das ja sehr bekannt ist, auf den die Nacht wird kommen. Und dabei wird ja in diesem Lied geradezu aufgerufen zum Wirken. Wirket am hellen Tag, solange es Zeit ist. Hier ist die Verwendung des Wortes Nacht eigentlich im allgemeinen Sinn verstanden und gebraucht. Weil normalerweise ist man in der Nacht nicht wirksam, da schläft man. Man braucht die Ruhe. Das ist die allgemeine Bedeutung. Aber wenn wir dieses Wort Nacht, vor allem so wie das jetzt der Apostel Paulus versteht, ich komme noch auf das Wort Jesu zu sprechen, verwenden, dann ist das eine ganz besondere heilsgeschichtliche Situation, die wir ins Auge fassen müssen. Unter Nacht ist zu verstehen, dass damit die Abwesenheit Jesu gekennzeichnet ist. Nun gilt das ja auch nicht im absoluten Sinne. Wir sind ja heute Abend hier beieinander im Namen Jesu. Und wir rechnen mit seiner Gegenwart, die uns geschenkt ist durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist vertritt ja Jesus. Und im Heiligen Geist ist der Herr Jesus und der Vater selber gegenwärtig. Aber er ist nicht sichtbar gegenwärtig. Also was die sichtbare Anwesenheit belangt, müssen wir doch heute sagen, Jesus ist nicht sichtbar unter uns. Nicht sichtbar in der Welt. Wir wissen alle, dass Jesus sich als das Licht der Welt bezeichnet hat. Er hat es mit einer Selbstverständlichkeit, mit einer Überzeugung gesagt, ich bin das Licht der Welt. dass es ja Leute gegeben hat, die gemeint haben, das wäre eine Anmaßung sondergleichen. Entweder sei er verrückt gewesen, dass er das von sich behauptet hat, oder sei er wahrhaftig der Sohn Gottes gewesen. So denken tatsächlich manche, die sehen es in der Zuspitzung. Ich nehme an, auf welche Seite wir gehören. Das ist ja klar. Christus, das Licht der Welt. Es kommt die Nacht, da ist Christus als Licht der Welt nicht mehr da. Und diese Nacht ist gekommen. Als Jesus in diese Welt hereinkam, da ist in dieser Welt die Sonne aufgegangen. Er kam ja als Licht der Welt und die Zeit seines Erdenwirkens in engeren Sinne war die Zeit, in der diese Welt und vor allem sein Volk, sein Land das Licht der Sonne erlebt und gesehen hat. Da ist die Sonne aufgegangen. Und darum war Jesus das Licht der Welt. Und die Sonne ist wieder untergegangen für die Welt. Denn er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er wurde abgelehnt, gekreuzigt. Und obwohl er auferstanden ist, war seines Bleibens hier in dieser Welt nicht, soll ich sagen, noch nicht, denn nach Ostern kommt Himmelfahrt und er ist zum Vater zurückgekehrt. Es ist gut, dass ich hingehe zum Vater, hat Jesus gesagt, seinen Abschiedsreden. Das, was Jesus in dem Wort, es kommt die Nacht, da niemand wirken kann, im engeren Sinne gemeint hat, war, so denke ich, die entscheidende Zeit der Finsternis, als er den Weg ans Kreuz ging. Da hat er gesagt, jetzt ist die Stunde der Finsternis. Und da hat er dem Petrus verboten, das Schwert zu zücken. Er hat es zwar getan, aber er musste es sofort wieder wegstecken, weil jetzt nicht die Zeit war, in der Jesus seine Machtoffenbarung vollzog, sondern er schickte sich an, ans Kreuz zu gehen, auf die 12 Legionen Engel zu verzichten und die Schwachheit Gottes zu zeigen. Die Schwachheit Gottes. Den Gott in dieser Welt zu zeigen, der sich in die Hände der Sünde gibt, der sich nicht wehrt, der schweigt, obwohl er herausgefordert wird, etwas zu sagen zu seiner Selbstverteidigung. Jesus hat geschwiegen. Das hat er nicht getan. Als Pilatus ihn gefragt hat, von woher kommst du und so weiter, hat er ja gewisse Antworten gegeben. Aber nichts zu seiner Selbstverteidigung. Es war die Stunde der Finsternis. Da hatte das Böse und der Böse das Sagen. Soll ich das so sagen? Da war auch Jesus in der Nacht, in der er nicht wirken konnte. Obwohl natürlich sein Kreuz so der größte Sieg ist, wissen wir. Aber er war ganz passiv. Die anderen haben gehandelt. Wir müssen also dieses Wort Jesu, es kommt die Nacht, an niemand wirken kann, heiß geschichtlich orten und im engeren Sinne auf dieses Geschehen, auf das Kreuzesgeschehen deuten. Nacht also als Kennzeichnung der Zeit, wir gehen jetzt wieder zur anderen Bedeutung, der Zeit zwischen Weggang und Wiederkunft Jesu. In dieser Zeit leben wir jetzt noch, immer noch. Und der Apostel Paulus scheut sich nicht, diese Zeit auch mit einem anderen Wort zu kennzeichnen, wenn er nämlich spricht vom bösen Äon, Galaterbrief. Jetzt ist diese Zeitspanne zu kennzeichnen als Nacht, als böse Äon. Warum? Weil das Böse und der Böse die Oberhand haben dürfen, nach Gottes Ratschluss. Und es ist nun absolut nicht sehr schmeichelnd für uns, was Paulus etwa in der Beschreibung dieses Nachtzustandes für Worte findet. Wenn er etwa die Mahnung erteilt, dass wir nicht in Schmausereien und Schwelgereien wie alle Welt, das sind ja die verschiedenen römischen Gottheiten, der Bacchus und der, wie heißen die alle, die römischen Gottheiten? Der Bacchus, der für die Trinkgelage angerufen wird und zuständig ist, für all die Ausschweifungen, ich war in denen die Menschheit immer wieder in plumper Weise versunken ist. führt er alles auf und damit kennzeichnet er den Nachtzustand der jetzigen Zeit. Wir mögen dagegen protestieren. Wir mögen dagegen alles Mögliche anstrengen und behaupten, das ist doch nicht so. Der Mensch ist doch nicht so. Ich vergesse den Schulkameraden nicht während unserer Internatszeit. Der hat Philosophen gelesen. Wenn ich zurückdenke, war das ein Kamerad von ganz edlem Charakter. Der hat Grundsätze gehabt. Also ich hätte mich damals nicht getraut, während der Mathematikstunde Schopenhauer zu lesen. Hat er gemacht, weil er sich mit diesen geisteswissenschaftlichen Dingen auseinandersetzte und einfach seine Grundsätze hatte. Und da sagte er, wenn ich Volksschullehrer werden will, das war damals die Lehrerausbildungszeit, wenn ich Volksschullehrer werden will, dann brauche ich die höhere Mathematik nicht. Ich brauche den Volksschulkindern auch nicht Integral und Differential beibringen. Muss mir auch nicht. Ich war Bruder Müller, das muss man den Kindern nicht sagen. Also will ich es auch nicht lernen. Prompt hat er den Schopenhauer auf den Tisch gelegt und hat Schopenhauer gelesen, währenddem wir anderen Mathematik gebüffelt haben. Das hat der Lehrer mitbekommen. Und er hatte auch noch das Unglück, ganz vorne zu sitzen. Wir wurden nach dem Alphabet gesetzt und er hat sein Nachname fing mit A an. Nun saß er ganz vorne und hat den Schopenhauer gelesen vor den Augen des Lehrers. Das hat Gespräche hin und her geführt. Der Lehrer hat es dann schließlich geschluckt, er hat es dann begründet. Er hat auch keine Prüfung in Mathematik abgelegt. Bei der Abiturprüfung war bei ihm das Fach Mathematik gestrichen. Das musste per Sondergenehmigung vom Kultusministerium eingeholt werden. Soweit ging das. Doch. Das hat er durchgebracht. Also ein Mann mit Charakter. Der konnte hinstehen. Da habe ich manchmal gedacht, mein lieber Mann, das könnte ich nicht. Wir hatten manche Gespräche gehabt. Ich weiß nicht, wie auf ihn damals der Versuch, mein Christsein damals in der Klasse zu leben, gewirkt haben mag. Also, ob es ihn so sehr beeindruckt hat, weiß ich nicht. Also wahrscheinlich hat er seine kräftigen Anfragen gehabt, denke ich. Der hat mir oft sagen können, weißt du, also das mit den sogenannten Lasterkatalogen im Neuen Testament hat er sich auch ausgekannt. Das ist doch übertrieben. Also was der Paulus da schreibt, nicht wahr, von den Werken des Fleisches und dann wird aufgezählt und dann werden die Dinge knallhart dargelegt. Das ist doch übertrieben, das stimmt doch nicht. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut, das ist doch die Devise. Ja, vielleicht die Devise schon. Aber das war die Spur, auf der er lief. Nicht von Lasterkatalogen. Und ihm waren diese direkten Dinge, die Offenlegung des menschlichen Zustandes, so wie er in der Bibel aufgezeigt ist, zuwider. Ja, wer hat nun recht? Der die Lasterkataloge ablehnt, weil er Schopenhauer liest? Nicht wahr, mit dem Wegdenken des Bösen oder, na, heute sagen mit dem positiven Denken, na klar, mit dem positiven Denken ist es ja nicht getan. Damit bringen wir diesen Zustand, den Nachtzustand, nicht weg. Mit Erklärungen und Resolutionen und mit allen Bemühungen und auch mit der guten Erklärung des Menschen bringen wir den Nachtzustand auch nicht weg. Ja, wie viele Theorien bauen sich tatsächlich auf der falschen Voraussetzung auf, der Mensch ist in seinem Kern gut. Ganze Ideologien bauen sich auf dieser falschen Voraussetzung auf. Und die Bibel bleibt bei der Diagnose Nacht. In der Welt und im Menschen. Paulus sagte so, dass der Mensch von Natur aus tot ist in Sünden und Übertretungen. Das ist auch so ein knallhartes Urteil. Und die Bibel bleibt dabei. Ob uns das gefällt oder nicht. Und das heißt doch, dass in dieser Welt, über die die Bibel dieses Urteil setzt, Nacht, böser Äon, dass jetzt in dieser Welt nur ein Ausreifen zum Bösen hin möglich ist. Ich höre jetzt noch nicht auf. Es sei denn, wir sind aus diesem tödlichen Prozess herausgenommen. Und das ist nur bei dem Menschen der Fall, der sich vom Herrn Jesus Christus hat herausnehmen lassen, der versetzt worden ist, soll ich sagen, in eine andere Welt. Der natürliche Mensch in dieser Welt, der in der Nachtzeit dieser Welt zu leben hat, erlebt nur eine Ausreifung zum Bösen hin. Ob er hochedel sich vorkommt oder ob er in allen Sumpfpfützen dieser Welt herumtappt, ist letztlich nicht entscheidend. Es gibt auch das Böse in sehr verfeinerter Form. Nicht bloß in plumper Unmoral. Nur ein Ausreifen zum Bösen möglich. Das ist die Konsequenz aus der Aussage, dass wir in der Nachtzeit jetzt leben. Noch einen Satz. Nacht heißt, dass nur ein sinnloses Schaffen möglich ist. Des Menschen ohne Gott. Ein sinnloses Schaffen. Es sei denn, dass unser Tun mit und für Gott geschieht. Es hat mich schon oft beschäftigt, zu beobachten, wie viel Werte, Reichtümer, Kunstwerke, wie viel Schönes und Edles es in dieser Welt gibt. Sagen wir jetzt, Schönes und Edles, Kunstwerke, Großartiges, Bauten, was hat die Menschheit alles zu Wege gebracht schon? Wie viele Ideen und Geister haben ihren Geist versprüht, um nun großartige Dinge herzubringen? Was wird bleiben? Ist nicht, soll ich sagen, das meiste. Also den Johann Sebastian Bach würde ich nicht darunter zählen. Also nicht, weil du den auf dem Programm hast jetzt da, von wegen Bach haben. Aber von ihm wissen wir ja, dass das, was er geschaffen hat, nun und sicherlich noch manche andere, unter dem Soli Deo Gloria stand. Klar. Bitte? Doch. Ja. Ja. Also es gibt sicherlich viel Schönes und Edles mit diesem Vorzeichen. Aber auch vieles, das dieses Vorzeichen nicht hat. Und was dann? Dann steht auch das unter dem Zwang, immerfort auf Verwesung hinwirken zu müssen. Verbrennt. Nur was Ewigkeitswert hat und in sich birgt, wird bleiben. Soll ich sagen, das wird hinübergerettet. Das hält auch der letzten Prüfung stand, die auf uns alle wartet. Das ist ganz gewiss eine sehr ernste Bedeutung dieses Satzes, Nachtzeit, jetzt in dieser Welt. Und darum konnte Blumhardt zu dem Ergebnis kommen, es ist mit der Welt nichts anzufangen. Und darum sind, das hat aber weitreichende Bedeutungen, darum sind solche Zielsetzungen wie die, dass man bis zum Jahr 2000 so etwas wie eine bekehrte Welt Christus zu Füßen legen will, weil er da ja seinen Geburtstag hat. Abgesehen davon, dass die Zahl ja gar nicht stimmt, wenn man da das Rechnen anfangen will, ist das eine Zielsetzung, die wir Menschen gemacht haben. Oder der Papst hat es ja gemacht, soviel ich weiß. Eine Zielsetzung, die einfach über das Ziel hinausgeht, über das jetzt gesteckte Ziel. Nun, was heißt vorgerückte Nacht? Die Nacht ist vorgerückt. In der Übersetzung, die ich vorhin gelesen habe, da hat es geheißen, unser Heil ist jetzt näher oder unsere Rettung ist jetzt näher. Was ist denn damit gemeint? Nun kann ja der Paulus, wenn er an Christen schreibt, nicht sagen, ihr habt überhaupt keine Rettung. Ihr habt sie ja erlebt. Ihr seid ja durch den Glauben mit dem Herrn Jesus verbunden worden als eurem Retter. Aber nun ist Paulus realistisch und weiß, dass sein Leben hineingenommen ist in einen Zeitablauf. Und da ist es ganz und gar logisch, wenn er vor 10 oder 20 Jahren zum Glauben gekommen ist und hat Herrn Jesus als Retter erlebt, dann ist diese Zeitspanne inzwischen verflossen und er ist jetzt dem Ziel näher. Es geht hier bei dem Wort Heil oder Rettung nicht um das grundsätzlich Entscheidende am Anfang, sondern es geht um das Erreichen des Zieles. Sozusagen die Zielerrettung ist hier angesprochen. Und da sagt er, diese Zielerrettung ist uns jetzt näher, als da wir gläubig wurden. Sagen wir Paulus, voll und ganz logisch, ganz klar ist das. Das ist bei uns allen so. Die Nacht hat eine festgesetzte Zeitspanne. Das ist im Ratschluss Gottes so. Im Johannesevangelium im Prolog, also in diesem ersten Kapitel, da wird es so gesagt, die Finsternis vergeht. Damals konnte es heißen, das wahre Licht scheint jetzt, damit ist dann der Hinweis auf Jesus gegeben worden, dort. Und die Finsternis vergeht. Aber weil, wie schon gesagt, ja, dieses wahre Licht da abgelehnt wurde und die Sonne wieder untergegangen ist, ist die Nacht wieder eingetreten. Aber diese Nacht hat eine festgesetzte Zeitspanne und auch über dieser Nachtzeit jetzt steht der Satz, sie wird vergehen. Nicht als ewiger Kreislauf ist das alles zu denken, als ein ständiges Auf und Ab, als ein ständiges Stirb und Werde und dann geht die Kultur unter und dafür kommt wieder eine andere und das, was in der Menschheitsgeschichte schon immer wieder gewesen ist, dieses Auf und Ab und herüber und hinüber ins Chaos versinken und dann blüht wieder was anderes auf. Nein, nicht dieser ewige Kreislauf, sondern hineingenommen in einen Zeitablauf und darum kommt Paulus zu dieser Feststellung. Der Tag ist näher und darum sagt er vorgerückt. Das heißt, es ist schon ein wesentlicher Teil der Nachtzeit vergangen. Hat Paulus das schon sagen können damals? Ja, wie viel mehr gilt es uns heute jetzt? Wir müssen die Entwicklung zum Tag hin sehen. Das ist, denke ich, eine ganz wichtige Einsicht, die wir gerade auch für das Welt- und Zeitgeschehen, Bibel und Zeitgeschehen heißt ja das Gesamtthema, haben müssen. Dass wir jetzt nicht an dieser Nachtgeschehen hängen bleiben, sondern dass wir durch das hindurchschauen lernen und die Entwicklung zum Tag hinsehen. Alles ist auf Ausreife angelegt und Ausreife heißt, wir stehen in einem Prozess zu einem Ziel hin. Und das Ziel heißt, der Tag Jesu Christi. Das ist das Ziel für unsere jetzige Weltzeit. Und da kann Paulus sagen, der Tag ist genaht. Das ist eigentlich eine logische Folgerung aus dem, wenn er sagt, dass die Rettung, die Zielerrettung näher ist, als da wir gläubig wurden. Darum ist ja der Tag näher. Der Tag ist genaht. Was ist mit diesem Tag gemeint? Ich stehe nicht an, sofort zu sagen, dass hier nicht irgendein Tag gemeint ist, sondern der Tag Jesu Christi. Ich könnte auch sagen, der Tag des Herrn. Der Tag, der im Alten Testament schon als der Tag der Machtoffenbarung des Kommenden aufgezeigt ist. Der Kommende im Alten Testament ist für uns, die wir den Herrn Jesus Christus als den Sohn Gottes und den Messias Gottes, den Christus Gottes erkennen, der Wiederkommende. Er ist ja gekommen. Für viele in Israel ist er oder manche warten ja nun auf wenn sie überhaupt noch warten, auf irgendeinen. Manche sagen auch schon, wenn der, auf den wir warten, das gleiche Antlitz hat, wie der, den euer Jesus hat, dann haben wir nichts dagegen. Also auch da eine Entwicklung. Der Tag ist genaht. Der Tag Jesu Christi ist das Geschehen, das mit diesem Tag verbunden ist, das die Gemeinde Jesu Christi betrifft. Das Erste, was der wiederkommende Herr, jetzt sage ich für uns wiederkommende Herr, tut, ist, dass er sich um seine Gemeinde kümmert. Und das Zweite, was er tut am Tag des Herrn, am Tag dieses Herrn, ist, dass er sich um sein Volk Israel kümmert. Man kann jetzt noch fragen, was sind die Zeichen dieses Gnadentages, aber darüber werden wir dann morgen Vormittag einiges hören, bei dem Thema Kennzeichen der antichristlichen Verführung. Dass dabei Israel eine wichtige, entscheidende Rolle spielt, dass Israel etwas ist wie der Zeiger an der Weltenuhr Gottes, ist bekannt. Und dass wir gut tun, wenn wir das Geschehen in und um Israel registrieren. Dass wir es nicht machen, ich wage zu, obwohl dein Einwurf vorhin von mir schon gehört wurde, ich wage zu sagen, dass viele Land auf, Land ab, ich komme ein bisschen im Land herum durch verschiedene Verkündigungsdienste, dass viele das Thema Israel ausklammern. Unter den Christen. Das ist nicht bloß schade, sondern das ist gefährlich. Deshalb, weil derjenige, der das tut, die Orientierung verliert. Also wir müssen lernen, das einzubeziehen. Das ist übrigens auch noch ein Thema von mir. Gott ist ein Worterfüller, Beispiel Israel. Die vorgerückte Nacht. Es gibt gerade dieses eine Zeichen Israel, dass die vorgerückte Nacht bereits schon dicht heranrückt an den Morgenstern. Bevor die Sonne aufgeht, kommt doch der Morgenstern. Soll ich das so deuten, dass der aufgehende Morgenstern ist, der Jesus, der zu den Seinen kommt, und die aufgehende Sonne ist der Jesus, der zu Israel kommt? Das bedeutet für uns heute, dass wir nicht den Nachtzustand der Welt beklagen und bejammern, man kann nichts tun, ist alles so schlimm, es wird immer schrecklicher, es wird immer schrecklicher. Die Trübsale werden nicht weniger, die nehmen zu. Wir dürfen nicht denken, dass wir sozusagen die Probleme aus der Welt schaffen. Die werden mehr. Das gehört zur Nacht dieser Welt. Aber das nicht beklagen und bejammern, sondern seht auf und erhebet eure Häupter darum, dass sich eure Erlösung naht. Mit dem Tage Jesu Christi. Und in der Zwischenzeit ist es für uns wichtig, dass wir leben wie am Tage Jesu Christi. Können wir das? Wenn ich sage wir, meine ich alle, die dem Herrn Jesus gehören. Denn in deren Leben ist etwas ganz, ganz Entscheidendes geschehen. In deren Leben ist es bereits jetzt schon Tag geworden. Da hat der Tag Jesu Christi seinen Anfang bereits schon genommen. Und darum können alle diejenigen leben wie am Tage Jesu Christi, mitten in der Nacht dieser Welt. Das ist das, was uns das Neue Testament an vielen Stellen sagt. Scheinet als Lichter mitten unter einem unschlachtigen und verkehrten Geschlecht. Das ist auch so eine schreckliche Diagnose, die hier der Paulus wagt zu geben. Unschlachtiges, eigentlich verdrehtes, verkehrtes Geschlecht. Nicht jetzt dieses verkehrte Geschlecht und die Verkehrtheit dieses Geschlechtes bejammern und beklagen, sondern als Lichter scheinen, da, damit es ein bisschen hell wird, da und dort Lichtpunkte. Es stimmt schon. Ich weiß es nicht, hat es Blumhardt gesagt oder irgendein anderer. Aber das wäre die praktische Konsequenz. Vorgerückte Nacht. Die Bedeutung dessen, was das für uns heißt. Es darf nicht dunkel sein an der Stelle, an der du stehst. Amen.
Wir danken noch zusammen. Danke, lieber Vater, dass dein Wort so praktisch und klar in unsere Zeit hineinspricht, die Dinge aufzeigt und aufleuchten lässt, dass wir nicht irgendeiner schwärmerischen Lüge aufsitzen, einem humanistischen Verständnis, als könne der Mensch etwas erreichen und die Nacht zum Tage machen. Danke, Herr Jesus, dass du uns diese lebendige Erwartung und Hoffnung auch heute Abend aufgezeigt hast. Die Nacht ist vorgerückt, der Morgenstern geht auf, bis einmal die helle Sonne aufgeht. Deine Gemeinde und Israel vollendet wird und dadurch Segnungen auch für alle Nationen und Völker geschenkt werden. Und nun gib du uns eine gute Nacht. In der Nacht, die äußerlich angebrochen ist, lass dein Licht in uns. Glaube und Liebe und Hoffnung, Freude an dir und Hingabe, mitten in Anfechtung ein Wort, lass das in unseren Herzen wohnen. Wenn wir schlafen, Herr Jesus, danke, dass du in uns wachst. Wachen wir heute Nacht, dann dürfen wir mit dir Gemeinschaft haben. Reden und austauschen, im Gespräch bleiben, Fürbitte tun und die Welt und die Menschen segnen und dich, Herr Jesus Christus, in allen Dingen offenbaren. Amen.
Amen.
So, gucken wir uns noch den Paul Gerhard an. Nun ruhen alle Wälder. 709. Das kommt auch. 709 im blauen Liederbuch. Das sind 9 Strophen, aber die singen wir nicht mehr alle. So. Aber es gibt so ein paar schöne. Jetzt singen wir mal die ersten 3 und dann lese ich mal ein paar. Dann werden wir schneller mit fertig. Ja? Die ersten 3. Zur Ruhe legt ab das Kleid, die Schuhe, das Bild der Sterblichkeit. Die ziehe ich aus, dagegen wird Christus mir anlegen den Rock der Ehr und Herrlichkeit. Das Haupt, die Füße und Hände sind froh, dass nun zum Ende die Arbeit kommen sei. Herz, freu dich, du sollst werden vom Elend dieser Erden und von der Sünden Arbeit frei. Nun geht, ihr Massenglieder, geht hin und legt euch nieder, der Bitten ihr begehrt. Es kommen Stund und Zeiten, da man euch wird bereiten zur Ruh ein Bettlein in der Erd. Mein Augen stehen verdrossen, im Nu sind sie geschlossen. Wo bleibt dein Leib und Seel? Nimm sie zu deinen Gnaden, sei gut für allen Schaden, du Aug und Wächter Israel. Miteinander den nächsten und dann singen wir die letzte. Breit aus die Flügel beide, o Jesu, meine Freude, und nimm dein Küchlein ein. Will Satan mich verschlingen, so lass die Engel singen, dies Kind soll unverletzt sein. Und jetzt singen wir.